Also wir sind am dritten Teil von unserer Predigtserie. Wir machen hier gerade im Zentrum eine Serie über den Begriff oder die Idee, besser gesagt, von Significance. Und wir haben dieses Wort auch auf Englisch gleich gelassen, weil wir auch darüber gedacht haben, dass es eigentlich schwer ist, das Wort zu übersetzen. Das heißt, etwas hat es von bedeutungsvoll, es hat etwas von Sinn, es hat auch etwas von irgendwie von, also Signifikanz trifft es halt nicht so ganz richtig. Aber irgendwie diese Sehnsucht, glaube ich, die wir alle haben, dass eben unser Leben ja nicht nur eine Bedeutung hat, nicht nur einen Sinn, sondern dass wir auch irgendwie einen Unterschied machen. Nicht, dass wir einfach nicht einfach spurlos auf diese Welt, wir waren mal da, sind wieder weg und ob ich jetzt existiert habe oder nicht, das war irgendwie wurscht für die Welt. Sondern und die Frage war halt ein bisschen jetzt gerade in dieser Serie, die wir machen, wie komme ich dazu? Also was muss geschehen, sodass auch mein Leben Significance überhaupt hat. Und da haben wir in dem ersten Tag darüber nachgedacht und ich weiß halt nicht genau warum, aber mir kam halt diese Idee, nicht diejenigen, die letzten paar Wochen dabei waren, erinnerte mich an eine Rede von Ronald Reagan am Brandenburger Tor. Das können also alle hier sich natürlich nicht erinnern, weil und ich habe sogar heute, also jemand, das war ein bisschen lustig für mich, weil ich habe immer vorausgesetzt, ich habe zitiert den Reagan, wo er sagt, Mr. Gorbatschow. Ich kann es leider nicht so machen wie er. Nicht. Mr. Gorbatschow. No. Wenn du Frieden willst, wenn du Frieden willst, wenn du, if you want prosperity, come to this wall. Und heute habe ich, also es war für mich ein bisschen paradox, weil ich gerade einen Artikel von Gorbatschow gelesen habe, das er in einer amerikanischen Zeitung veröffentlicht hat, glaube vor ein paar Tagen, wo er den Putin und den Trump einlädt, eine größere Verantwortung zu übernehmen, in einer politischen Arena, wo er einfach merkt, es gibt immer aggressivere Töne und er ein bisschen Angst hat, dass wir Richtung Krieg irgendwie uns begeben. Und da habe ich heute davon jemand erzählt und sagte, wer ist Gorbatschow? Da habe ich gesagt, ah, okay, gut, ich werde wirklich alt, so langsam. Aber gut, und dann kann man mit diese Erinnerung nicht von dieser wirklich sehr beeindruckenden Rede, if you want significance, if you want prosperity, if you want peace, come to this wall, tear this wall down. Nicht diese berühmte Rede, dann reiß diese Mauer runter. Und für mich kam da irgendwie dieser Gedanke, if you want significance, nicht? Wenn du bedeutungsvoll leben möchtest, wenn du nicht nur einen Sinn so, sondern if you want significance in deinem Leben, dann musst du ein paar Mauern niederreißen. Darüber haben wir reflektiert das erste Mal. Und das letzte Woche war das Thema Reality Check. If you want significance, dann müssen wir auch irgendwie in der Wirklichkeit leben. Und da haben wir ein bisschen reflektiert, wo wir öfters eben nicht in der Wirklichkeit leben. Und diese Woche, ja, die Lesungen, die gerade uns vorgeschlagen werden, auch von der Kirche, die sind einfach voll von, also vielen Gedanken, aber unter anderem wieder ein Aspekt der Liebe. Gerade was wir hören im Evangelium, was auch die Eva gesungen hat im Psalm. Also immer wieder dieses selig, nicht selig sind. Und das Ganze fängt an mit selig, die arm sind vor Gott. Und ich denke, und das scheint jetzt paradox zu sein, für mich jetzt gerade so paradox ist, gerade Gorbatschow über das spricht heute. Nicht, dass gerade er ist irgendwie paradox, aber so ist es auch manchmal, ich weiß nicht, ob vielleicht die Christen unter euch, die ein bisschen mehr beschäftigt mit der Bibel, euch aufgefallen ist, dass gerade manchmal die paradoxen Stellen in der Bibel die tiefsten überhaupt sind. Und heute hören wir ein paar davon, nicht? Irgendwie die Trauern, die werden getröstet werden. Das ist total paradox. Die Hungernden dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden? Hä? Wie soll das mich selig machen und glücklich machen? Nicht paradox? Oder der Letzte sein wird, der wird der Erste sein. Nicht? Oder der Paradox schlechthin, worüber wir am Anfang irgendwie auch nachgedacht haben, wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. The more you give your life away, the more you find your life. Nicht? Diese Grundparadox, das natürlich verständlich wird, nur durch den Liebenden und nur durch die Liebe, nicht, dass wenn wir uns schenken, dass wir uns finden, nicht, dass Jesus immer so stark betont, dass der Mensch eigentlich sich nur dann findet, wenn er die Liebe entdeckt, wenn er beginnt zu lieben und wo Liebe nicht irgendwie bla bla ist, sondern eben gerade dieses sich schenken, der Paradox schlechthin. Und heute haben wir halt wieder ein Riesenparadox, finde ich. Und zwar, selig sind die arm sind vor Gott. Denn sie werden das, was für uns Christen wenigstens das Größte besitzen, das es überhaupt zu besitzen gibt. Und daher habe ich gedacht, naja, vielleicht reflektieren wir ein bisschen darüber, weil ich glaube, Significance hat auch sehr viel damit zu tun. Nicht dieses, und das scheint ein Paradox, deswegen vielleicht ist es it's like counterintuitive. Nicht? Wir streben nicht unbedingt danach, arm zu sein vor Gott. Und da gibt es halt verschiedene Begriffe, also diesen Begriff des Armseins vor Gott ein bisschen erleuchten. Nicht, wir hatten das in der ersten Lesung von Jesaja, wo am Ende steht, such Gerechtigkeit, such Demut. Nicht dieses arm vor Gott sein, das heißt nicht materielle Armut, sondern es geht um eine Einstellung des Herzens. Nicht? Oder auch in der zweiten Lesung hatten wir das nicht, wie es am Ende dann heißt, wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also dieser Gedanke, also dass der Stolz, wenigstens in einer christlichen Weltanschauung, ist Stolz, also geht gar nicht. Nicht? Das geht gar nicht, es zerstört uns eigentlich. Und das ist auch nicht sofort intuitiv irgendwie einleuchten, nicht? Weil eigentlich denkst du, dass du mehr du eigentlich das Leben an dich reißt, desto mehr du im Zentrum stehst, desto mehr Anerkennung du bekommst von anderen und Lob und irgendwie auch all deine Pläne verwirklicht werden und du alles kontrollieren kannst und alles so läuft, wie du dir vorstellst. Du mehr du leistest irgendwie und denkst, wow, ich bin so super, weil ich so viel leiste, und dass du glücklicher wirst du sein. Und doch bezahlt die deutsche Wirtschaft 4 Milliarden Euro jedes Jahr wegen Burnout, weil wir unsere Sicherheit, unsere Selbstwert, unsere Significance suchen, unsere Leistung. Nicht immer ist das der Grund, aber sehr oft doch sehr wohl, warum jemand Burnout hat, nicht? Zum Beispiel. Aber das ist nicht sofort intuitiv, oder? Irgendwie ist immer wieder die Versuchung da, dass wir doch irgendwie denken, ja, okay, wenn ich Geltung habe, noch nicht mal unbedingt vor anderen, aber wenigstens vor mir selber, nicht? Ich kann mir was beweisen, dass ich dann irgendwie Significance finden werde. Ja, und ich habe gedacht, wollte ich mal mit euch überlegen, und vielleicht ist jetzt gerade auch wieder mehr, also diejenigen, die nicht Christen unter euch sind, könnt ihr mal kurz einschlafen oder auf euer Handy schauen oder irgendwelche SMS schreiben, wenn ihr wollt. Aber ich möchte uns Christen daran erinnern, was wir ja eigentlich sagen, nicht, ist ziemlich provokant irgendwie, weil wir behaupten, dass Jesus Christus für uns nicht irgendein Supermensch ist, sondern Gott selbst. Er ist vollkommen Gott und er ist vollkommen Mensch. Ohne Vermischung, ohne irgendwie, ist nicht, da gab es einen riesen Streit am Anfang der Christenheit, so um 400 herum, nicht die einen, die sagten, Jesus ist Gott, aber er kann nicht Mensch sein gleichzeitig, das funktioniert nicht, das waren die Monophysiten, das komische Namen gehabt. Und dann auf der anderen Seite gab es die sagten, na, er ist ein Supermensch, der einfach irgendwie eine tolle Verbindung mit Gott hat. Das waren so die sogenannten Nestorianer. Und dann gab es die anderen, die Arianer, die sagten, ja, ist so ein bisschen wie die griechische Herkules, so ein bisschen eins, so ein bisschen das andere von dem anderen. Und da gab es ein Konzil damals, das hieß Chalcedon in 381, die dann sagten, nein zu all diesen drei Versionen. Und das finde ich halt ziemlich stark, weil was Chalcedon gesagt hat, und das scheint jetzt für euch irgendwie archaische Überlegungen über irgendwelche verrückten Sachen aus der Vergangenheit, aber ich glaube, die für uns Christen eine unglaubliche Bedeutung haben. Weil, vielleicht kann man das so erklären, wir ja öfters denken, wenn ich hier bin, kann nicht gleichzeitig der Michi hier vorne stehen und hier predigen. Nicht? Das geht, man könnte auch predigen, aber er müsste sich neben mir stellen. Nicht? Sonst, wenn er hier vor diesem Mikrofon, dann müsste er mich ersetzen. Und irgendwie ist es so mit vielen Dingen, nicht? Also bei uns, die Kuh auf unserer Ranch, die kann auch von einem, also sie kann auch zum Löwen werden, wenn er sie aufgefressen hat. Also der Löwe meine ich jetzt. Aber da verschwindet halt die Kuh. Nicht? Der Hamburger kann auch Teil von mir werden, aber ich muss den Hamburger erstmal aufessen. Also irgendwie gibt es zwischen den Dingen in dieser Welt, den verschiedenen Dingen, die es halt gibt, eine Art Konkurrenz. Oder sie können nicht gleichzeitig im gleichen Ort zur gleichen Zeit bestehen. Nicht? Das geht irgendwie nicht. Und irgendwie haben wir den Eindruck auch, vielleicht, dass so Gott auch so mit uns ist. Nicht? Also das irgendwie, dass wenn Gott irgendwie einfach der größte Sein in der Welt ist, so, weiß nicht, was ist das größte, Jupiter oder irgendein Seraph oder irgendein, keine Ahnung, dass das irgendwie, also, ja, das muss irgendwie Gott sein, nicht der größte, was es überhaupt in dieser Welt gibt, das ist dann Gott. Aber wie der heilige Anselm aus dem Mittelalter im 1200 irgendwas mal sagt, ist das schön, Gott ist derjenige, von denen du nichts Größeres denken kannst. Und wenn als aber Gott einfach ein größtes Sein unter anderen Seinen unter uns wäre, dann könntest du ja irgendwie, ihn plus die Welt ist ja immer noch größer als Gott. Das kann ja nicht sein. Das heißt, diese Entscheidung damals von diesem Konzil in viel lange Zeit zurück, in 381, wo sie versucht haben herauszuarbeiten und sagen, schau, in Jesus Christus sind beide, er ist beides. Er ist voll Gott und er ist voll Mensch, ohne Vermischung, ohne Konfusion zwischen diesen beiden Naturen in ihm. Er ist beides, weil es keine Konkurrenz gibt. Er hat auch zwei Willen, einen göttlichen und einen menschlichen. Das kann man vielleicht auch nur wieder verstehen in Liebesbeziehungen, oder? Wo du einfach voll willst, was der andere will. Sonst scheint es vielleicht toll vollkommt. Einfach nicht, man würde denken, ja, der eine kämpft gegen den anderen. Und die Konsequenz eben aber für uns als Christen ist einfach das eigentlich, was wir gesungen haben am Anfang. Und zwar, Gott ist mit uns. Er ist nicht gegen uns. Er ist nicht jemand, der daneben steht und ständig sagt, okay, du darfst das und das und das und das nicht machen, sondern er steht auf unserer Seite. Und die Significance des Menschen ist gerade in dieser Beziehung, weil er ist derjenige, der mich ins Dasein erhält. Er ist nicht Teil der Welt, sondern er ist derjenige, der diese Welt überhaupt ins Dasein hält. Sonst würde, warum gibt es überhaupt eine nächste, jetzt eine Sekunde? Warum geht dieses Universum überhaupt weiter? Nicht, wenn man so das überlegt, nicht 10 Millionen Jahre zurück, 10 Millionen Jahre in die Zukunft, eine Sekunde nach dem anderen. Der einzige Moment, wo wir ja wirklich existieren, ist jetzt. Schon wieder Teil der Vergangenheit. Und warum gibt es überhaupt ein nächstes Jetzt? Nicht? Eines für die Philosophen, eines der ganz, ganz starken Überlegungen, warum es eigentlich einen Gott geben muss. Nicht? Dieses ganze Ding irgendwie überhaupt ins Dasein zu halten, das nicht ins Nichts hineinknallt. Und dieser Gott aber ist derjenige, der ja mir meine Freiheit schenkt. Er ist derjenige, der mir meine Significance geben möchte, der einen unglaublichen Plan für uns hat. Jetzt rede ich nochmal für uns Christen, ja, also jetzt nicht, ihr anderen, natürlich, vielleicht könnt ihr das, ihr müsst das nicht akzeptieren, aber für uns, wir behaupten doch, dass letztendlich meine Größe nicht darin besteht, dass ich von Gott flüchte, sondern dass ich mich ganz für ihn öffne. Und sozusagen beginne anzudocken an diese Allmacht und an diese Fülle an Leben, das er ja schenken will. Ich bin das Leben und ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt, sagt er. Jetzt nochmal zurück diesen Armsein vor Gott. Es gibt verschiedenste Bereiche, glaube ich, wo das ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke und möchte euch vorschlagen, vor allem mal über, dass wir mal kurz darüber nachdenken, was es heißt für den Bereich unserer Gedanken. Und hier würde ich gerne einen Unterschied machen zwischen Gebet und Introspektion. Weil das ist nicht dasselbe Ding, nicht? Die Introspektion hat seinen Wert vielleicht, nicht? Ich schaue in mir selber, es ist eine Schau nach innen. Ich schaue meine Empfindsamkeiten, die verschiedenen Prozesse, die da vorgehen. Ich versuche da irgendwelche logische Verknüpfungen zu schaffen, irgendwelche Muster zu erkennen vielleicht, irgendeine Bedeutung da drin zu sehen. Nicht zwischen meinen Emotionen, mein Gefühl, meine Gedanken, alles, was dort drin passiert. Und das kann nicht schlecht unbedingt. Ja? Ist ganz im Gegenteil, es kann mir helfen, mich besser kennenzulernen, mich mehr wahrzunehmen, wer ich eigentlich bin. Aber es birgt halt auch eine Gefahr, dass wir in diesem Labyrinth von Emotionen, Gefühlen, Leidenschaften, Gedanken immer mehr verfangen werden in diese Schau auf mich selbst. Und das kann dazu führen, dass wir auf der einen Seite entweder in einer Selbstzufriedenheit enden, wo wir, also der größte Horizont unseres Lebens bin ich selber. Und wie unser Motto von unserer Kanada-Reise ist, Greatness beginnt aber außerhalb dir selber, außerhalb deiner Komfortzone. Oder auf der anderen Seite, nicht, ich bin in irgendwie eine verklemmte Lähmung, weil ich halt irgendwie ständig Selbstzweifel habe, nur mich selber drehe, mich nicht selbst verstehe und immer mehr nur um mich selber drehe und dann irgendwann in einen ziemlich starken und argen Narzissmus ende. Nicht? Dieses Kreisen um sich selbst. Und dahin kann die Introspektion führen und das hat dann nichts mehr mit Significance zu tun, sondern das führt zu ziemlich zu Frustration. Gebet ist eigentlich ganz anders. Nicht? Es ist nicht eine Schau nach innen, um irgendwelche Prozesse da irgendwie zu analysieren und so, sondern eigentlich ist es ein Aufmerken, ein Bewusstwerden für eine Liebe, die mich begegnen möchte und die Gott heißt. Und das ist, was wir Christen auch meinen mit beständigem Gebet. Es ist nicht, dass ich ständig an Gott denke, sondern dass er sozusagen jetzt hinein darf in meine Gedanken. Es ist eine definitives Nein zur Einsamkeit, wo ich nur gefangen bin und um mich selber drehe, wo ich beginne, mich zu öffnen für diese andere Wirklichkeit, die da ist, ständig. Er ist überall, wie Thomas von Aquin sagt, durch seine Macht, durch sein Wesen und durch seine Präsenz. Nicht, er ist überall. Wir sind mehr in ihm als er in uns. Eigentlich. Nicht? In ihm leben wir, bewegen wir und sind wir, würde Paulus sagen. Und er ist da. Er ist der Wirkliche da. Er ist die Wirklichkeit schlechthin. Er ist der Ewige jetzt. Nicht wir, die ständig von öfters in der Zukunft leben und in der Vergangenheit leben, überall außer im Jetzt. Nicht wahr? Und dann dadurch aber auch öfters uns einfach verfehlen. Wir finden uns nicht selber, weil wir nicht wirklich dort sind, wo er zu finden ist, im Hier und Jetzt, in einer Begegnung. Und er reicht mir die Hand und er lädt mich ein, jetzt meine Gedanken, meine Empfindungen, meine Probleme, meine Sorgen, aber vor ihm zu denken und zu fühlen und zu spüren und da zu sein. Mit anderen Worten, sozusagen ihn hineinzulassen, langsam in meinem Leben. Und das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht heute auf morgen, aber es führt zu einem ziemlich radikalen Umbruch meiner Wahrnehmungsprozesse. Und das heißt ziemlich radikale Armut, weil ich beginne, Gott diese Dinge zu schenken. Und davor hat man Angst. Ich könnte mich ja verlieren. Ich könnte die Hoheit über mein Leben verlieren. Ich könnte irgendwie weniger ich selbst werden. Ich könnte irgendwie meine Freiheit verlieren, nicht? Und ich bin dann nicht mehr, ich bin dann fremdgesteuert oder so. Und das ist das Paradox, dass genau das Gegenteil passiert. Dass ich öfters, wenn ich nur um mich selber drehe, dann, genau dann fremdgesteuert bin. Weil ich von meinen Emotionen, Gefühlen, von Erwartungen, von anderen Menschen, von nicht, was sagt jetzt die Gruppe, was sagt die Masse, was sagt die Medien, welche Mode muss ich gerade anziehen, welches Ding muss ich gerade kaufen, nicht, wie muss ich irgendwie in der Gesellschaft irgendwie mich verhalten, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Wir sind ständig fremdgetrieben, nicht? Erwartungen, 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 Erwartungen. Und Gott möchte uns davon befreien, radikal befreien, dass wir eine Significance bekommen. Aber das braucht diese Armut, nicht? Es braucht dieses Loslassen vom Selbst und sich öffnen für ihn, der das alles ist und alles uns schenken möchte. Er gibt sich auch nur aber dann, wenn ich mich ganz ihm öffne, wenn ich bereit bin zu sagen, okay, hey, komm rein in mein Leben, nicht? Ich lasse dich rein, ich lasse dich auch mitdenken und mit dabei sein, nicht dieses Verfügbarsein ihm gegenüber. Dann ist es egal, ob ich ein Josef Frei Adamets bin, der heute vor 99 Jahren als österreichischer Missionar in China gestorben ist, an Typhus, weil er Typhuskranke bedient hat und geholfen hat. Wahnsinniges Beispiel, nicht? Morgen ist sein Gedenktag. Der heilige Josef, ich weiß ja nicht, ob man seinen Namen richtig sagt, nicht Frei Adamets. Aus Südtirol, damals noch Österreich. Und nicht, der sich ein Chinese unter den Chinesen machte. Nicht zum Chinesen unter dem Chinesen, sagt er immer. Und eines seiner Lieblingszitate war: Die Liebe ist die einzige Sprache, die jeder versteht. Es ist egal, ob ich wie er bin oder der heutige Heilige, der Heilige Thomas von Aquin, der eines der klügsten Köpfe war der ganzen Weltgeschichte, der ganz groß oben war mit Aristoteles und Platon und Kant und der seine Gedanken jetzt auch zu etwas zur Verfügung gestellt hat, was nicht nur er selber war, sein eigenes Kreisen um sich selbst, sondern diese Gabe, dieses Geschenk, das er bekommen hat und so einen Verstand, nicht eine Ideologie zur Verfügung gestellt hat, um irgendwelche Menschen irgendwie unter Druck zu setzen, sondern um die Menschen in die Freiheit zu führen. Und dann versteht man vielleicht auch die ganzen anderen Seligpreisungen. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Weil dieses Trauernde, diese Fähigkeit, erschüttert zu sein von dem Leid von jemand anderen, dass ich nicht einfach nur um mich selber traue, natürlich auch die Fähigkeit habe, meine eigenen Fehler anzuerkennen. Nicht? Gerade diese Woche konfrontiert worden mit so einer Situation, nicht, wo ich immer noch ein bisschen so stehe, weil ein Partner hat den anderen betrogen. Und nachher tut derjenige, der betrogen hat, den Partner, der betrogen wurde, irgendwie ins Gesicht werfen, dass es alles seine Schuld ist. Ich habe ja in den letzten 30 Jahren überhaupt keine Fehler gemacht. Und du ständig, 7-mal am Tag. Und das wurde ernsthaft gesagt. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie realitätsfremd kann man sein? Sicherlich gibt es zwei Seiten, nicht von jeder Geschichte, das wissen wir alle. Aber in 30 Jahren keinen einzigen Fehler? In der Beziehung? Wirklich? Also, wenn das nicht also ein unglaublicher Narzissmus, nicht? Unglaublich, ja? Und der andere ist schuld daran, meine eigene. Also dieses Trauern können auch über die eigene Fehler und sagen, hey, das war jetzt echt einfach Mist. Ich habe Mist gebaut, dazu zu stehen. Aber auch zu wissen, okay, der Herr, deswegen haben wir den Herrn nicht, er verzeiht und wir gehen vorne und wir versuchen. Aber die Anerkennung ist erstmal der erste Schritt, dass ich überhaupt was ändern kann, nicht wahr? Und dann aber auch dieses erschüttert sein können von der Not der Welt. Dass ich sehe, wow, das ist ein Bedürfnis, da kann ich nicht einfach sitzen und zuschauen und nichts machen, wie dieser Josef Frei Adametz aus einem kleinen Bergdorf in der Mitte von nirgendwo dann nach China geht, um irgendwelche Typhuskranken zu helfen. Das war sein Ding und er musste unbedingt dahin und er musste unbedingt helfen, er konnte nicht zuschauen. Und vielleicht haben wir auch wir irgendwas, nicht wo ich sage, hey, da gibt es ein Bedürfnis in der Welt, da gibt es eine Not, da will ich was machen, da möchte ich mit anpacken. Aber das braucht eine Armut, nicht, dass ich nicht nur um mich selber drehe. Und wie selig aber es ist, wenn wir das schaffen, nicht, wie glücklich das uns macht, wie erfüllt das uns macht. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Nochmal, da kommt wiederum dieses Gedanke, Gott ist so unglaublich respektvoll für unsere Freiheit. Er zwingt uns zu gar nichts. Er zwingt uns zu nichts. Er respektiert unsere Freiheit unglaublich. Selig, sie keine Gewalt anwenden, nicht? Die nicht ihre Meinung irgendwie rüberbringen würden. Und da nehme ich also mich als Christen erste Stelle, gerade nicht, wenn man nach meinem Wiedereintritt in der Kirche ist man so begeistert, man möchte alle die Welt irgendwie zu Gott führen und so. Und dann ist man manchmal ziemlich, tut man das Gegenteil von was hier sagt, nicht? Und dann kommt man mehr rüber als, es geht mir darum, dass irgendwie meine Ideen zu behaupten, hier wäre es hier der bessere Debattierer statt, es geht, also der andere hat den Eindruck, den ich bekehren will, das geht gar nicht um mich, es geht um dich, nicht? Und dass du deine Wahrheit irgendwie rüberbringst. Und das braucht eine Armut, nicht? Glaube ist proposed, not imposed. Selig, die Hunger und Dürsten nach Recht und so weiter und so fort. Wir können jetzt die ganze Nacht hier die ganzen anderen Seligpreisungen durchgehen. Aber meine Einladung vielleicht an euch wäre einfach, vielleicht diese Woche mal einen Moment zu nehmen mit Matthäus 5, 1 bis 12, ist eigentlich die Magna Carta des Christenseins, nicht? Das neue Gebot, was heißt es konkret? Ja, Bergpredigt, ziemlich gute Blueprint. Und vor allem halt, vor allem. Diese Seligpreisungen, glaube ich, geben uns einen schönen Einblick, nicht, wie wir Significance finden können in dieser Welt. Und das möchte der Herr ja uns schenken. Nicht? Und eben bitten wir voneinander vielleicht ein bisschen, dass wir uns da ein bisschen mehr öffnen dazu und auch diesen Mut haben, arm zu sein vor Gott, um so das Himmelreich zu besitzen. Amen.